die Vorspeise. Jetzt kommt die Hauptspeise. Jetzt stürzen wir uns in unser eigentliches Thema. Wir haben ja vor Weihnachten, also beim Weihnachtsvortag, uns ein bisschen beschäftigt damit, zurückzublicken auf die Kulturepochen, eben auf das Kommen des Christus, wie es durch die Kulturepochen erwartet wurde. Wir haben ein bisschen gesprochen von der urindischen Zeit, also von den Veden, wie das da geschildert ist, haben wir ein Stückchen was gelesen, also man kann mal auch mehr aus diesen Dingen sich holen. Leider werden wir es dann nicht schaffen, es im Original zu machen, weil das Sanskrit eben ziemlich schwierige, vor allem schwierig zu singende Sprache ist, wenn man es ganz original macht. Das muss man wirklich können, dass das einen Sinn macht. Aber da liegt sehr viel drinnen, also weil diese Christus-Erwartung...
Der Dichter kann sicher singen, Sanskrit, glaube ich schon. Der hat, glaube ich, mit Buddhismus auch schon Kontakt gehabt. Und singen wäre vielleicht was. Statt
ja, also ich halte mich dann raus, ich sag's gleich. Das kann ich euch nicht antun.
Das ist eine ganz normale Gruppe, es bieten sich schon Gegenströme.
Ja, genau, es wird ja nicht der Turbulenz nicht stehen.
Ja.
Macht nichts, es ist auch gut, Turbulenzen müssen auch sein. Genau, na gut. Ja, und dann haben wir das Persische auch ein bisschen beleuchtet. Was für mich jetzt ein bisschen der Anlass sein soll, uns zu überlegen, warum, weil wir studieren jetzt da seit Jahren, fast kann man sagen, studieren wir die Bibel, die Schöpfungsgeschichte, haben das als Ausgangspunkt genommen. Und die Frage ist, welche Berechtigung ist damit verbunden, dass man es gerade auf das stürzen, macht es einen Sinn? Könnte man es genauso gut über andere Überlieferungen finden, was ich gleich einmal unterstreichen will, sicher, weil es steckt eben überall drinnen, halt in verschiedenen Ausbaustufen. Das Hebräische und dann auch im Neuen Testament die griechische Fassung, beides zusammen, ist halt am stärksten das, woraus unsere europäische Zivilisation sich genährt hat. Und daher ist es bei uns für unser Verständnis am leichtesten zugänglich. Ich meine, natürlich hat das immer den Haken, dass es auch einen sehr leicht in gewisse konfessionelle Gewohnheiten oder so hineinfallen lässt, die wir halt hier in Europa uns erworben haben und die nicht unbedingt geistfördernd sind. Weil man kann, wenn man es jetzt radikal ausdrückt, kann man sagen, die Aufgabe der Kirchen aller, egal ob das jetzt Islam ist, ob das Judentum ist, ob das Christentum ist namentlich, also eben gerade diese abrahamitischen Religionen ganz besonders, die dezidierte Aufgabe ist, für eine gewisse Zeit lang den Zugang zum Geistigen zu behindern, nicht ihn zu fördern. Und das Geistige nur zu nehmen, letztlich als einen fernen Fluchtpunkt, von dem man sagt, der ist da, dieser Fluchtpunkt hat der Kirche die Autorität übertragen, Regeln auf der Erde aufzustellen. Ich sage es jetzt ganz brutal sozusagen. Es hat natürlich noch andere Aspekte, aber es ist eine Grundlinie. Aber Grundregeln auf Erden aufzustellen, die vielleicht einmal irgendwann dazu führen, dass die Menschen Verbindung mit dem Fluchtpunkt da oben bekommen, was ja namentlich im Christentum ganz deutlich verheißen wird. Nach dem Tod gehst du letztlich in diesen Fluchtpunkt ein. Die Theologie ist auch immer mehr dorthin gegangen, dass diese Dinge wie Hölle, Fegefeuer, und das ist eigentlich eh nicht mehr so aktuell in der Kirche so ganz. Zumindest wenn du die halbwegs aufführst, dann ist nach dem Tod die Phase, wo du eigentlich augenblicklich in das jüngste Gericht eintauchst und dann entscheidet sich's halt, ob du in dieses Licht, in diesen Fluchtpunkt aufgenommen wirst zur ewigen Seligkeit oder nicht. Also es ist nicht mehr so, dass man heute in der Theologie, zumindest verbreitet, nicht mehr so, dass man da jetzt einen Zeitraum sieht und das jüngste Gericht wäre, weiß ich nicht, in ein paar tausend Jahren oder wie auch immer zu erwarten, sondern da man mit dem Tod in die Zeitlosigkeit eingeht, ist man sofort dort. Wenn man sich brav genug aufgeführt hat, sagen wir mal so. Und wenn nicht, also die Scheidung der Geister passiert eigentlich augenblicklich. Das,
Wie meinst du das?
Nein, die Theologen sehen das heute zunehmend so. Also der Herr ist auch der Zustand des Fegefeuers oder so heute theologisch zumindest beiseite geschoben, sagen wir mal so, wenn nicht ganz erledigt.
Ich habe jetzt noch eine Frage. Du hast vorher gesagt, alle Kirchen, egal welche, haben die Aufgabe, uns vom Geistigen oder die Menschheit vom Geistigen.
Also ich sage jetzt einmal die großen, die großen, namentlich die großen abrahamitischen Religionen. Also natürlich jetzt bei der Christengemeinschaft wird es anders sein, hoffe ich doch. Aber in Wahrheit ist das die geistige Aufgabe.
Das war doch noch nicht beim Entstehen.
Beim Entstehen nicht, aber es ist daraus geworden. Und es ist bei allen daraus geworden.
Nach einigen Jahrhunderten
ist es so gekommen. Also im Christentum ist es eigentlich sofort gekommen, dann mit der konstantinischen Wende, in dem das Christentum Staatskirche wurde. Ab dem Moment ging es in die Richtung.
War das schon im ersten Jahrhundert?
Nein, das ist so, drittes Jahrhundert geht es hin. Also bis dahin ist die Zeit des Urchristentums, da lebt wirklich etwas, da lebt eine sehr starke Auseinandersetzung. Man glaubt ja gar nicht, was da alles gelebt hat, welche Schattierungen es gegeben hat. Ich meine, jetzt sind ja wieder viele dieser gnostischen Schriften aus der damaligen Zeit entdeckt worden, die ja vehement ausgerottet wurden. Auch harte Kämpfe zu der damaligen Zeit also bereits. Also es ist nicht so, dass das ohne Waschtag war, gar nicht. Also, aber es war ein beinharter Kampf darum, in welche Richtung sich das Christentum entwickelt. Und da waren gerade die gnostischen Strömungen waren die also noch sehr großteils sehr starke, hellsichtige Einblicke hatten, allerdings auch einen ziemlich starken luziferischen Zug drinnen hatten. Und das war also schon zur damaligen Zeit im Urchristentum so eine Art Kampfsituation zwischen dem Meer, dem Luzifer Ausgelieferten, und dem Meer, dem Arimanischen Ausgelieferten, die also jetzt nicht mehr diese Hellsichtigkeit haben, sondern die mehr in das Verstandesdenken bereits hineingehen. Also wo sozusagen der Anfang einer Theologie bereits beginnt, einer Auslegung, wie das zu verstehen ist, was man nicht mehr selber sieht. Und also das ist etwas, was bei den Hebräern sozusagen so viel sanfter, gleitender übergegangen ist. Wir haben davon gesprochen, dass Moses oder wie immer in diese Texte noch die Hellsichtigkeit hineingelegt hat und die lebt bis in die Worte drinnen. Und durch den hebräischen Text haben das die Juden einfach irgendwo im Untergrund immer noch unterschwellig da gehabt, das Bild irgendwo. Und unterschwellig, nicht bewusst. Bewusst haben sie es eigentlich abgelehnt, weil das Judentum eigentlich auch eher bilderfeindlich ist, oder ganz bilderfeindlich sogar, aber im Untergrund lebt es, weil es in der Sprache lebt. Und da ging das so gleitend, aber eben in der Zeit, wo das Urchristentum lebt, ist dort in den Bereichen Palästina und das ganze Umfeld halt rundherum, das sind heiße Kämpfe zwischen diesen Gnostikern, die meistens sehr stark luziferisch angehaucht sind, wobei es aber dort auch ein ganzes Spektrum gibt. Da gibt es welche, die sind ganz stark luziferisch, zugleich aber versuchen sie es ins Arimanische zu ziehen, also verstandesmäßig zu erfassen und zu formulieren. Und es gibt halt andere, die nur mehr verstandesmäßig sind. Das ist, da gibt es x Schattierungen. Und man sieht ganz deutlich, die Verstandesmäßigen, die begreifen die, wie soll ich sagen, die eigentliche geistige Dimension des Christus nicht mehr. Die sehen also, sagen natürlich schon noch, ja, er ist Gottes Sohn oder so irgendwie, aber wie das genau ist, da gibt es auch schon viel Streit. Aber was ihnen wesentlich ist, sozusagen, was hat er da getan, welche Regeln hat er uns gegeben und wie kann man das beschreiben? Und die also mit immensem Eifer kämpfen gegen alles, wo nur irgendwas Hellsichtiges durchblitzen könnte. Weil sie auch mit Recht eine immense Scheu haben vor dieser unglaublich gewaltigen luziferischen Macht, die da auch dahinter steckt. Diese luziferische Leidenschaftlichkeit, die bei den vielen Gnostikern auch drinnen ist. Und die zum Beispiel ganz, ganz stark dann einen Hass entwickeln auf das Hebräertum, auf die Elohim, auf Jahwe und so weiter, weil das sind ja eigentlich die schlechten Schöpfergötter, die den Menschen in die irdische Sphäre gestoßen haben. Sonst wäre er in einer geistigen Sphäre verblieben und selbstverständlich kann der Christus nie wirklich in so einen irdischen Körper abgestiegen sein. Also daher war das nur ein Scheinleib und keine wirkliche Inkarnation und selbstverständlich konnte Christus nicht am Kreuz sterben, sondern das war entweder ein Scheinleib oder gibt es die wildesten Geschichten oder kurz vor der Kreuzigung sind die Personen vertauscht worden. Also da gibt es die wildesten Geschichten. Und also, aber sie begreifen den Christus ganz stark als kosmisches Wesen, das also durch die kosmischen Sphären sich dem Menschen zuneigt, halt sehr nahe heran, aber ja nicht bis auf die Erde herunter. Und für die anderen wird er immer mehr eigentlich im Grunde nur mehr der Jesus, bis dann irgendwann so der Jesuitismus entsteht, wo der Christus dann ganz weg ist. Da geht es dann um gute Sachen teilweise. Ich meine, es geht um viel Macht, natürlich, das ist die eine Seite, das sind die weniger guten, aber es geht auch, wenn man jetzt die positive Seite nimmt, um die konkrete, tätige Nächstenliebe hier im Irdischen. Das heißt, pack da unten an, ordne da unten die Welt gut. Das ist im Positiven. Nicht setz dich in irgendeiner Klause, meditiere vor dich hin und schwebe im Geistigen, sondern bitte pack an. Und selbst im Mönchstum ora et labora. Nicht nur irgendwo meditieren im Eckern. Also ganz stark anpacken diese Welt. Aber das hat halt eben zwei Seiten, weil es ist dann großteils eher im Sinne der Machtinteressen der Kirche gegangen. Weil das ganze Mittelalter war dann ja der ewige Kampf zwischen Kaiser und Papst. Wer hat mehr äußere Macht eigentlich?
Der Gesichtspunkt in diesem ganzen kirchlichen Wesen oder Unwesen kommt mir vor, wie das eigentliche Christentum. Und das ist ein esoterisches.
Ja.
So wie das hineingebaut wird in eine Einrichtung, in eine Institution, muss ja das verwaltet werden.
Richtig, ja.
Und das ist eigentlich die Einsage.
Das ist die Einsage, ja. Das ist das Problem. Ich meine, das ist eigentlich immer das Problem, wenn es in einer Institution verkörpert. Ja. Ich meine, haben wir letztlich in der Anthroposophie genauso das Problem. In dem Moment, wo es institutionalisiert wird, fängt es an zu ersterben. Und dann gibt es Regeln, das darf man nicht, das soll man nicht. Und bis zum Schluss keiner mehr fragt, um was eigentlich geht, sondern nur, ob es passt, ob es der Regel gehorcht oder nicht. Weil wenn man schaut, also der Theologie ist es wirklich im Laufe der Jahrhunderte gelungen, den wirklichen geistigen Gehalt völlig herauszuziehen und in leeren Phrasen in Wahrheit zu sprechen, in leeren Formeln. Die wirken sich zwar natürlich dann aus in Regeln, was man tun soll, aber vom geistigen Inhalt sind nur mehr Phrasen da. Und man hat nirgendwo das Gefühl, dass irgendwer, es gibt schon welche, die auch eine Idee davon haben, aber das sagen sie halt dann nicht öffentlich. Aber in dem, was veröffentlicht wird, man hat nirgendwo das Gefühl, dass da Idee davon drinsteckt, um was es wirklich geht. Wenn wir glauben an die Auferstehung oder so, aber wie das sein soll oder was, wir glauben daran, Punkt. Mehr im Grunde erfährt man nicht. Es wird lang begründet, warum man das glauben muss und soll und wer das alles gesagt hat, dass man daran glauben muss, aber wie man sich's vorstellen soll, Inhalt ist keiner da eigentlich. Also wir haben heute einen Glauben, also wenn ich es jetzt sehr überspitzt sage, weil es gibt ja auch die andere Seite, jetzt gibt es die kleine kirchliche Gemeinde, da gibt es einen Pfarrer, da gibt es Gläubige und da gibt es jetzt gute Pfarrer und eine gläubige Gemeinschaft dort, die das wirklich von Herzen leben und denen im Grunde auch die große Kirche relativ schnuppe ist. Ich meine, sicher, der Pfarrer muss sich dann auch richten, aber wo das im kleinen Rahmen funktioniert. Also das will ich nicht ausschließen, und es gab immer wieder große Persönlichkeiten, die auch einen Zugang zum Geistigen in der einen oder anderen Art hatten. Und solange sie das also nicht zu sehr an die große Glocke gehängt haben, ging das auch. Weil es in der Kirche darf alles sein im Grunde, es darf nur nicht öffentlich werden oder nicht im größeren Stil öffentlich werden. Nein, in jeder Institution ist das so. Es man weiß es tun eh alle alles irgendwo, aber nur ja nicht in die Öffentlichkeit bringen. Das ist halt so. Also die Widersacher schleichen sich in alles Institutionalisierte sofort ein, da sind sie sofort drinnen. Und halt namentlich hat das Arimanische ist dann ganz stark drinnen. Das heißt, also in allem, was namentlich seit der Zeitenwende an Institutionen gegründet wurde, kommt immer mehr Arimanisches hinein. Und das funktioniert sehr präzise, ist natürlich ganz aufs Machtprinzip letztlich aus und will den geistigen Inhalt zu null verdünnen im Grunde. Und das gelingt großteils. Da können nur also einzelne Menschen können es halt anders machen, können es vielleicht sogar irgendwo mehr oder minder unbemerkt im großen Rahmen tun, aber in dem Moment, wo es eine breitere Wirkung erzielen würde, stürzen die arimanischen Mächte natürlich drauf. Ich meine, im Kleinen lassen sie es gern zu, weil sie ja wissen, das ist da und sie müssen damit rechnen, das ist ganz gut, wenn das ein kleines Ventil ist, weil wenn ich zu viel Druck darauf mache, wird es gefährlich. Weil wenn ich die paar wenigen, die diese geistige Kapazität haben, wenn ich die zu sehr unter Druck setze, dann machen es Schwierigkeiten, weil es können wenige Menschen trotzdem auch so einer großen Institution gewaltig schaden, wenn man nicht geschickt sozusagen mit ihnen umgeht und ihnen nicht so ein bisschen Räume eröffnet, wo die das Gefühl haben, na, es macht doch noch Sinn, mich da drin zu bewegen irgendwo. Das ist eine sehr, sehr diffizile Sache. Also die Widersacher sind natürlich nicht so dumm, dass sie offen gegen etwas kämpfen, was sie für gefährlich halten, sondern sie eröffnen dem gerne so Räume, wo es harmlos ist für sie sozusagen, wo sie ungefährlich sind. Ja, wenn ein Pfarrer irgendwo in einer Kirche da was anderes predigt und lebt mit seiner Gemeinde, das, solange sonst niemand was weiß und nicht sich die Zeitung drauf stürzt, ist das harmlos. Soll er tun, was er will, soll er 5 Frauen daneben haben, ist auch egal, das macht nichts, nur wissen darf es keiner halt draußen. Ich meine das jetzt gar nicht böse, das sind einfach Fakten. Also und dasselbe spielt sich ab im Islam, dasselbe spielt sich ganz, ganz arg ab im Judentum genauso. Da gibt's auch diese Strukturen drinnen, was geht und was nicht geht. Und das hindert eigentlich den Zugang zum Geistigen. Ich meine, es ist einfach Es hat die Funktion, liegt, oder was sollte es ursprünglich tun? Es sollte wirklich den Menschen mit seiner Geistigkeit fest auf die Erde stellen. Und dass er da bleibt und eben nicht ins Luziferische abhebt, sondern sagt wirklich, ich verwende meine geistige Kraft, um da die Erde umzugestalten. Weil die Vergeistigung des Menschen erst dann gesund ist, die Wiedervergeistigung, wenn man so will, aber auf einer viel höheren Stufe, wenn ich praktisch die ganze Erde, die ganze Erdentwicklung mitnehmen kann. Das heißt, wenn ich wirklich die Erde umgearbeitet habe. Und dazu muss ich runterkommen. Und das ist natürlich mit auch eine Funktion dieser Institutionen. Also, weil damit sozusagen so ein Gesamtgebilde entsteht, das wirklich die ganze Erde ergreifen kann. Dazu ist es, damit kann man Dinge tun, die ein Einzelner oder auch ein Netzwerk von einzelnen Menschen nur sehr schwer tun kann, weil gewisse Dinge gerade im physischen Erdendasein müssen organisiert werden. Das nutzt einfach nichts. Das nutzt nichts, dass ich sage, ja, wir wollen dieses oder jenes tun und dort hier in Brasilien und ihr in China und ihr da, und das muss man koordinieren, damit entsteht schon eine Institution, weil so weit sind wir natürlich nicht, dass wir das jetzt alles hellsichtig oder was ich, telepathisch kommunizieren und denke, dort sind wir eben nicht, sondern wir brauchen eine äußere Institution dazu. Daher, das war ja auch der Grund, warum Steiner dann auch festgehalten hat letztlich an der anthroposophischen Gesellschaft. Ich meine, er war ja schon wirklich nahe daran, sich völlig zu distanzieren davon. Und er hat sich nur dann extra noch verbunden damit, weil ihm bewusst war, um wirklich in der Welt im großen Stil wirken zu können, bedarf es auch der Institution, wohl wissend, dass es genauso eine Burg Alemanns werden wird wie jede andere Institution. Ich meine, das ist es. Das nützt nichts. Mit dem kämpft die ganze anthroposophische Gesellschaft im Grunde. Und den Kampf muss man jetzt halt aufnehmen. Also darum sage ich das auch nicht jetzt böse, wenn ich das über die Kirchen sage, weil das in gewisser Weise auch nicht vermeidbar war, das Prinzip. Das Christentum hätte sich aber auch nicht in der Art ausgebreitet, wenn es die Institution nicht gegeben hätte.
Jetzt zu dem Satz, was die Renate auch hinterfragt hat, weil du gesagt hast, also für die Kirche ist es dann aus. Das war, wenn du dich erinnerst, der Ausgangspunkt. Und die Renate hat dann gefragt, wie meinst du das? Ich denke, in einer gewissen Art haben sie ja recht, wenn sie oben, ganz oben ist der Fluchtpunkt, ganz weit ist der Fluchtpunkt. Und wenn du durch den Tod gehst, ist es ja wirklich aus, weil du in die Zeitlosigkeit hineingehst. Also so gesehen haben Sie ja recht.
Naja, nur natürlich fällt da jetzt das ganze Wissen über die Zwischenstufen, eben so wie Steiner ja schildert, das ganze Leben zwischen Tod und neuer Geburt, Reinkarnation, diesen ganzen Weg für die theologische Ansicht, nicht, dass Sie sich jetzt wirklich auf die Bibel oder so berufen könnten dabei, weil da steht im Grund gar nichts darüber. Gibt es dieses eine Erdenleben und dann vereinigst dich mit dem Fluchtpunkt, wenn du entsprichst sozusagen, und Ende.
In einer gewissen Art stimmt es ja auch. In der Zeitlosigkeit bist du auch der Fluchtpunkt.
Ja, aber wir kommen nur halt wieder zurück und das verschweigen sie. Das ist aber wesentlich, weil das ist wesentlich zur Umarbeitung der Erde. Also das ist das ganz Wesentliche, das ist das Entscheidende. Weil wenn ich das jetzt zusammenschaue, wäre das gut, solange du auf Erden lebst, bitte widme dich ganz dem Ariman, sprich, und unterordne dich diesen Machtstrukturen, die damit verbunden sind, und dann darfst du zum Luzifer eingehen, im Grund. Und kannst dann sagen, mir geht das alles nichts mehr an. Ich bin in der ewigen Seligkeit. Das ist das Problem. Und das eigentlich Christliche wäre gerade, dass eben, die Auseinandersetzung mit dem Ariamanischen auf mich nehmen und sogar so auf mich nehmen, dass ich wiederkomme und wiederkomme und wiederkomme, bis das erledigt ist. Und eben nicht die, die luziferische Flucht antrete nachher, weil das ist es dann im Grunde. Und im Islam ist die Paradiesesversprechung nicht viel anders. Nur, dass dort das Paradies noch viel sinnlicher ausgemalt ist. Weil zumindest im Katholizismus oder so ist es dann ja recht abstrakt. Ich meine, du bist in der ewigen Seligkeit, über die man sowieso nicht weitersprechen kann, da wissen wir halt nichts, aber wir werden es dann erfahren. Punkt. Also im Grunde reduziert es sich auf das Wort ewige Seligkeit. Während im Islam schon eine sehr detaillierte Schilderung ist, was da alles an Freuden zu erwarten ist. Das klar, weil da ist halt da dieser, der Islam ist an sich auch was sehr, sehr stark Arimanisiertes sogar, was klar ist, weil es eigentlich in einer völlig luziferischen Umgebung lebt. Nicht? Weil die Mentalität ist eigentlich total luziferisch und braucht immens starkes arimanisches Gerüst, um gehalten zu werden.
Wolfgang, kannst du das jetzt bitte mal ausführen, diesen Satz, den du da jetzt gesagt hast?
Ja.
Dass der Islam ist so arimanisch, wie hast du das gesagt? Tingiert, oder wie? Du hast das anders gesagt.
Ja.
Er
braucht ganz stark dieses arimanische Element, um das Luziferische, das bei den Völkerschaften dort, wo das entstanden ist oder auch jetzt meistens lebt, weil die haben ein sehr, sehr starkes luziferisches Empfinden, um das zu bändigen, um das zu zähmen, um das in eine Form zu bringen, in eine möglichst starre Form, die diesen Luzifer im Zaum hält. Das heißt also zum Beispiel, wenn man nimmt jetzt diese ganzen Sachen mit Dschihad, IS und so, also was da an Grausamkeiten oder so passiert. Und was da nämlich an Potenzial dahinter steckt, diese Grausamkeit kommt aber aus einer speziellen Mischung. Da steckt einmal sehr stark das Luziferische dahinter, das eine immense Kraft, eine immense Leidenschaftlichkeit hat, einen immensen Fanatismus hat. Der Fanatismus ist das Luziferische. Der Islam ist eigentlich, geht darauf aus, diesen Fanatismus herunterzufahren und auf ein normales Maß zu bringen, auf ein sozusagen vernünftiges Maß zu bringen. Weil das eigentlich vom Kern her was sehr vernunftbetontes ist, was sehr zur Vernunft, zum Verstand sogar spricht. Also darf man ja nicht übersehen, dass dann im Mittelalter die islamischen Denker ja den abendländischen Denkern im abstrakten, logischen, aristotelischen Denken weit überlegen waren.
Du meinst jetzt in der Schule von Gottischabur zum Beispiel?
Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, aber auch in den Rechtsschulen, in den islamischen Rechtsschulen oder so, man darf nicht denken, das sind jetzt nur Fanatiker dort, so wird es jetzt bei uns dann kolportiert, aber wie die Rechtsauslegungen machen, das heute sind sie natürlich auch nicht mehr so geschult in dem, wie damals. Aber damals war das eine Art von juristisch-theologischem Denken, wo unsere abendländischen christlichen Denker eigentlich noch bloßfüßig geworden auf dem Gebiet. Und die erst nachgezogen haben, auch auf theologischem Gebiet.
Und von welchen Jahrhunderten redest du denn jetzt?
Naja, das ging eigentlich schon an in den ersten Jahrhunderten, als der Islam entstanden war. Das war so
5-600.
Ja, 5-600, also 632 war die Hedschra. Also kurz danach, 732 oder so, ist schon die Schlacht bei Tours und Poitiers. Also da stehen die Mauren schon mitten in Frankreich drinnen. Und mir hat sie mittlerweile über ganz Nordafrika ausgebreitet und auf der anderen Seite bis nach Persien hinüber schon. Also das heißt, es hat ein riesiges Gebiet erobert. Aus dem kommen natürlich auch die ganzen Schwertverse oder so, oder der Schwertvers im Koran, der dann jetzt gern zitiert wird, wo man sich auf den Dschihad beruft, also dass die Ungläubigen sozusagen zu töten sind und so weiter, wobei man dann eher den zweiten Satzteil lesen muss, aber wenn sie bei euch Schutz suchen und so weiter, dann nehmt sie in Schutz und dergleichen. Also, aber natürlich, es ging prinzipiell darum, das war schon ein Zug des Islam, es ging darum, einfach Territorium zu erobern für den Islam. Aber zugleich den Menschen dort die Religionsfreiheit zu lassen. Weil man sehr genau gewusst hat, du kannst nicht mit dem Schwert erzwingen, dass jemand aus sich heraus etwas glaubt, was er nicht glauben will. Also das war schon interessant, also dass man da schon gesagt hat, weil das bestimmt Allah, ob der gläubig wird oder nicht. Das können nicht wir hier unten mit dem Schwert entscheiden. Das bestimmt Allah. Der eine ist bestimmt dazu, gläubig zu sein, der andere nicht. Und das nehme ich hin und das greife ich eigentlich nicht ein. Daher war für die damalige Zeit der Islam eigentlich auffallend religiös tolerant. Sicher nicht, wenn man es mit heutigen Maßstäben vergleicht. Ich meine, sie mussten eine gewisse Steuer zahlen dafür, dass sie beschützt wurden. Also ein bisschen Mafia-Methoden oder so, Schutzgeld. Ja, aber sie waren halt auch natürlich sehr praktisch denkende Leute, die geschaut haben, wie man sehr Geld verdient. Das, klar, der Mohammed selber war Kaufmann eigentlich. Also er kommt aus dem Kaufmannsstand.
In diesen Ländern gibt es auch nichts anderes.
Es gibt nichts anderes, ja, also das war teilweise sehr pragmatisch gedacht. Ja, total, das Wichtigste, das Gespräch auf. Da geht es dann gar nicht um den Gewinn als solchen, sondern das gute Gespräch und das ist für dort der menschliche Austausch. Und der ist wichtig und das ist toll, das ist wirklich toll, das ist großartig.
Ja, das ist luziferisch und...
Das ist eben, und braucht eben die arimanische Stütze und die hat der Islam gegeben.
Das haben sie auch heute, wenn man also alles zur selben Zeit, da wird also die Gebetsstunde ausgerufen, alle wenden sich in eine Richtung, alle ziehen die Schuhe aus, alle knien gleichzeitig nieder. Das ist Struktur,
ja, sicher. Und da ist mehr Struktur drin, als wir es in den Kirchen haben, weil da ist das alles viel verhatscht auf gut Wienerisch. Da geht das wirklich geordnet. Also da herrscht Disziplin dann. Und die brauchen es. Die brauchen sie. Also daher, irgend so ein schlampertes System, das wäre eine Katastrophe dort im Grunde. Aber man sieht, es geht eigentlich um ganz praktische Dinge, nämlich das Leben hier zu regeln, in Wahrheit. In Wahrheit geht es um nichts anderes. Und das ist nur dann auch, da ist halt Allah der ferne Fluchtpunkt.
An einem Punkt aufgehängt.
Aber das im Prinzip geht es bei den ganzen Institutionen, kirchlichen Institutionen, eben um das Regeln hier. Und darin hatte es auch seine Aufgabe und auch seine Berechtigung. Bis zu einem gewissen Grad. Es ist halt immer die Gefahr, dass das übers Ziel hinausschießt. Es hatte aber eine Erziehungsaufgabe, aber nicht die Erziehungsaufgabe, Zugang zum Geistigen zu bekommen. Die am allerwenigsten. Das muss man sehen und darum entsteht auch das Problem, also dass man im kirchlichen Rahmen dann nicht so gut über das Geistige reden kann. Oder dass, wenn man sehr stark in dem drinnen verwurzelt ist, sich sehr schwer tut damit. Also,
da gibt es schon Methoden, dass diese wenigen, also an den Rand gesetzt und später eliminiert werden.
Ja, richtig.
Das ist gefährlich.
Ja, richtig. Na, die werden irgendwo an die Seite mal geschoben und dann.
Schwarzen Punkt geht es auf jeden Fall.
Ja, sicher, ja, und dann findet man schon irgendwas, dass man es kassieren kann.
Eigentlich geht es heute ums Überleben, also nicht mehr ums Leben, sondern in unserer heutigen Zeit ums Überleben.
Naja, ich meine, es geht heute darum, dass der Einzelne, das einzelne Individuum diesen Zugang zum Geistigen bekommt, und zwar wirklich aus sich heraus. Das heißt, er muss aber auch jetzt lernen, diese ganzen Stützen, die ihm die Kirche und so weiter gegeben hat, jetzt in sich selbst zu finden. Das gehört dazu, weil sonst ist er noch gefesselt durch das. Jetzt kann man sagen, ja, jetzt gibt dann sowas wie Christengemeinschaft und so, wo das Feier ist. Das geht dann noch, aber das ist dann, wenn es richtig läuft, wirklich eine Gemeinschaft feiergeistiger Menschen. Und das hat die Kirche nie als Aufgabe gesehen, kann es auch nicht sehen.
Wolfgang, ich habe jetzt eine Frage, weil ich komme ja noch nicht so lange her.
Ja.
Hast du schon dargestellt, diesen Wendepunkt, dass der Christus auf der Erde aktiv wird und die neue, den neuen Zugang zum Geist
ja,
eigentlich selber wir, leben und darstellen?
Wir haben schon früher öfter darüber gesprochen, aber jetzt in diesem Zyklus, in dem langen, nicht so genau, aber das muss sowieso kommen. Ja, ich meine, es ist überhaupt, also natürlich, wenn man jetzt den geistigen Gehalt des Christentums nimmt, gibt es jetzt natürlich Unterschiede, weil wenn man nur dieses moralische Regelsystem, wenn man es einmal so nehmen will, ist es eigentlich völlig gleichgültig. Im Prinzip, ob es jetzt Judentum ist, ob es Islam ist, ob es Christentum ist, es geht dann nur darum, ob es für die Menschen dort das Bessere, das Verständlichere, das ihren kulturellen Gebräuchen entsprechender ist. Da hat keine mehr Recht oder keine weniger Recht, sondern es geht ja eben hauptsächlich um das Regeln des äußeren Daseins im Zusammenhang mit den Menschen, die eben da sind. Wobei das Kirchenchristentum, naja, in der Art, wie es da gelebt wurde, auch in vielen Völkern dann nicht so gepasst hat. Und sie eher eben geistig versklavt hat als ihre Gebräuche. Wo sie es gescheit gemacht haben, haben sie die Gebräuche verwendet. Also es gibt da große Unterschiede. Aber von der Kirchenseite ist in Wahrheit, kann man keines höher oder weniger werten oder sonst wie. Ich meine, was von der geistigen Seite der Unterschied zwischen dem Christentum und anderen geistigen Strömungen ist, ist, dass der Christus eben wirklich die Verkörperung des höchsten Göttlichen, das heißt dessen, was jenseits der Hierarchien steht, in einem Menschen ist. Das als Tatsache. Und das eröffnet den Weg, dass das Göttliche in jedem einzelnen Menschen, in jedem Individuum aufleuchten kann und tätig sein kann. Und nicht mehr in etwas ist, was von außen bewirkt wird. Das heißt, durch die Natur und so weiter, durch die Eingriffe der geistigen Führung in die Gemeinschaft, die da ist oder so, sondern dass es auf das Individuum ankommt. Das ist der radikale Unterschied. Damit ist das erstmals eben mit diesem Jesus Christus geschehen ist, dass dieses Göttliche und dort gleich also in voller Stärke eingezogen ist in einen Menschen, das macht das ist das Einzigartige in der Erdentwicklung. Das hat aber in dem Sinne nichts mit einer konfessionellen Religion in Wahrheit zu tun, überhaupt nichts. Sondern das ist eine geistige Tatsache. An der gibt es im Grunde nichts zu rütteln. Und diese geistige Tatsache kann man erkennen, wenn man, naja, der Anfang ist da, wenn ich in mir als Mensch wirklich das Erlebnis, das ganz bewusste, wache Erlebnis der Freiheit habe, dann habe ich das Erlebnis des Christus eigentlich schon im Hintergrund. Es geht gar nicht anders. Da habe ich das Erlebnis im Grunde des Ganzen, was in den Evangelien geschildert wird. Also von der Kreuzigung über die Auferstehung bis zum Pfingstfest. Weil das Pfingstfest ist das eigentliche Freiheitsfest, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wenn ich sozusagen diesen Geist in mir erleben kann, dann eröffnet sich von da rein geistig, ohne irgendeine Urkunde, der Blick auf dieses ganze Geschehen als historische, aber geistige Tatsache. Historisch-geistige Tatsache, wenn man so will.
Gut, eine Frage. Hat das jetzt dann schon eine andere Persönlichkeit, ein Mensch auch durchgemacht oder erlebt oder geschafft?
Naja.
Da waren wir noch nicht so.
Also das, du meinst anders als so wie Christus in... Ja. Naja, er ist sicher der das in, als einziger in vollkommener Form durchgemacht hat, und wir werden bis zu einem gewissen Grad am Ende der Erdentwicklung dort sein, oder hoffentlich viele Menschen dort sein. Das ist sozusagen die ganze... Es geht nicht, der Unterschied ist, wir haben im Grunde dasselbe in uns, in jedem von uns, dort wo wir aus der Freiheit heraus agieren und das mit vollem geistigen Bewusstsein tun, weil sonst wäre es keine Freiheit, dann wirkt dieser Christusimpuls, dann wirkt der Heilige Geist, dann wirkt letztlich auch der Vaterimpuls in uns, letztlich die ganze Trinität steckt dahinter. Nur machen wir halt dann einen Splitter von dieser Kraft frei. Und bei dem Christus war sozusagen das Ganze einmal drinnen, die ganze Kraft da. Das heißt natürlich auch nicht, dass er alles getan hat, was man tun kann hier auf Erden, aber er hat sozusagen das ganze Spektrum abgedeckt einmal. Und wir brauchen halt aber jetzt mehrere, viele Inkarnationen, um da Schritt für Schritt weiterzukommen. Weil das ist wirklich ganz lächerlich zu glauben, dass man in einem Erdenleben dann nur überhaupt viel weiterkommen kann. Das ist ein Schrittchen im Vergleich. Schon
2000 Jahre vergangen.
Ja, ja, richtig, ja, ja. Sicher, in der Zeit haben wir auch schon, die meisten von uns wahrscheinlich schon mehrere Inkarnationen gemacht und sind hoffentlich ein bisschen weitergekommen da. Aber wir können sagen, wir haben sicher die Möglichkeit, in einzelnen Momenten, in einzelnen Entscheidungen, die wir treffen, in einzelnen Taten, die wir tun, im Prinzip das Gleiche zu tun, was der Christus getan hat. Und dort sind wir erst wirklich Mensch geworden, wenn wir das schaffen. Aber beim Christus ist halt das ganze Leben durch, in jeder Handlung drinnen. Das wage ich zu bezweifeln, dass das bis jetzt...
Ja, und dann das Energiepotenzial. Ne? Das ist das eine, ist die Energie, die man hat. Ja.
Ja.
Und das zweite ist dann die Struktur, die man auch leben kann. Also die Christusstruktur,
ja,
können wir sicher leben, aber nicht mit diesem Energiepotenzial, und das ist ja auch nicht notwendig.
Ja, 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 sicher. Ich meine, wobei man eben sagen muss, je mehr ich von dieser geistigen Kraft in mir rege machen kann, umso mehr Energie, umso mehr Wirkung hat das Ganze. Das ist, da ist keine prinzipielle Grenze, weil durch das Geistige, das ist eine unerschöpfliche Quelle. Von dort kommt eben alles, von dort kommt auch alle Energie. Aber es ist schon richtig natürlich, dass wir noch viel Zeit brauchen, um das Tor so weit zu öffnen, sozusagen, dass uns diese ganze Energie zur Verfügung steht.
Ja, unsere physische und seelische Organisation, die fasst das ja
nicht. Die fasst das nicht, richtig, ja. Die
hat so eine andere Bewegung.
Ja. Ja, ja, natürlich, ich meine, da waren ja ganz spezielle Bedingungen notwendig, damit sich dieser Christus für eine ja auch nur sehr kurze Zeit im Grunde, eben für diese 3 Jahre, in Wahrheit inkarnieren konnte und nicht länger. Und das ja nicht wie eine normale Geburt da gelaufen ist, sondern dass das eben in diesen vorbereiteten Jesus von Nazareth sich inkarniert hat im 30. Lebensjahr. Das ist ja was ganz Spezielles. Also es waren ganz spezielle Bedingungen notwendig, um diese Kraft für eine kurze Zeit hier auf Erden zu halten und dadurch den Weg zu bahnen, sozusagen. Dadurch nämlich für die menschliche Organisation im Allgemeinen einmal die Basis zu schaffen, dass es Träger dieser Geistigkeit sein kann. Weil das geht es ja vor allem, das ist darum ist die Auferstehung so wichtig, weil es geht ja vor allem einerseits darum, gut, er hat uns sein Beispiel gegeben, aber die ganz realere, viel realere Tat noch ist, dass er eigentlich das menschliche Leibesgefäß dem ermöglicht hat, so zu werden, dass es diese Kraft aufnehmen kann, dass jeder Mensch diese Kraft aufnehmen kann. Also was da nur in dem einen speziellen Fall zunächst einmal möglich war. Aber durch die Auferstehung ist das sozusagen so ein Multiplikationsfaktor entstanden, dass dass ab da jedem irdisch verkörperten Menschen das überhaupt möglich ist. Vorher wäre das nicht möglich gewesen. Jeder Menschenleib wäre sofort zerplatzt sozusagen unter dieser geistigen Kraft. Weil man muss sich ja vorstellen, Geist heißt schöpferisch tätig sein, ununterbrochen schöpferisch tätig sein. Na, wie soll das ein physisches Gefäß überhaupt aushalten? Das ist eigentlich, müsste sich ununterbrochen verwandeln. Also um als Träger das auszuhalten, es sind ganz spezielle Bedingungen notwendig.
Und er selber, du wolltest was sagen, ja? Na bitte.
Nein, ich wollte nur eben, die Gewalt, die dann gegen ihn da entstanden ist.
Ja, ja, ja.
Das noch zu tragen. Und
das kam dazu, ist aber natürlich ganz normal, dass da die ganzen Widersacherkräfte jetzt gegen das aufstehen, weil das ist der entscheidende Punkt in der Erdentwicklung, und die Widersacherkräfte haben die Aufgabe, da als Gegenkraft zu wirken, weil wir als Menschen, um das wirklich in Freiheit, diesen Impuls ergreifen zu können, wir brauchen eigentlich immer das Gleichgewicht. Wir brauchen also die Widersacher. Unbedingt.
Also je mehr ich mich entwickle, desto mehr
kommen sie. Desto mehr kommen sie, ja. Und damit kann man ganz klar rechnen. Das heißt, mit dem muss man auch rechnen, überhaupt wenn man einen geistigen Schulungsweg, egal welcher Art, geht, dann kommen die Widersacherkräfte und sie kommen immer stärker. Ich meine, man lernt auch besser mit ihnen umgehen, aber sie kommen stärker. Das Leben wird nicht einfacher dadurch, mit Sicherheit nicht. Es wird nicht bequemer, es wird schwieriger. Und es brechen dann vor allem alle die Dinge, die eben noch nicht in Ordnung sind, die brechen dann besonders auf. Die tut man sich nicht leichter, sondern die sagen jetzt sozusagen, hallo, jetzt musst du da was tun und jetzt musst du da was tun und so weiter. Wenn nicht, dann geht es wahrscheinlich ziemlich schief, die Geschichte. Also da ruft man sozusagen geradezu die Höllengeister heran. Ich meine, mit auch ein Grund, warum man jetzt diese Dante-Geschichte mit dem Inferno und so machen, weil das ist, auch dort geht man durch, bei jeder geistigen Entwicklung in Wahrheit muss man dort durch, sich diesen Dingen stellen. Und der Steiner schreibt immer wieder, und er schreibt es halt nicht jetzt in so viel Gesängen wie der Dante, darum kann man es manchmal leichter überlesen und sagt, ah ja, gut, das war der zweite Teil des Satzes, ah ja, da geht es wieder weiter, und dann hat man nichts Besonderes gesehen. Ja, ja, es ist schwierig. Das war es schon. Also, weil man ja doch lieber, na, so wie der Dante selber sagt, ich möchte lieber schon an Petrus Pforte pochen. Also er sagt es ja auch im Stück selber, also er will nicht eigentlich dort hinein, aber dort muss man durch, den muss man sich stellen, weil wir Menschen müssen es abbringen, den Widersachern, die wirken in uns. Sonst wäre es nicht Freiheit. Es ist etwas ganz, 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 ganz anderes, als was bei allen anderen Hierarchien der Fall ist. Es ist etwas ganz anderes, als bei den Menschen in vorchristlicher Zeit der Fall war, das heißt bei uns selbst in der Vergangenheit. Da ist eine ganz andere Möglichkeit überhaupt erst entstanden durch dieses Christusleben auf Erden. Diese Möglichkeit gab es vorher nicht. Nicht einmal für Eingeweihte im Prinzip. Das aus eigener Freiheit, sondern da war es immer noch die geistige Führung von außen. Und das ist das, was die Kirche fortführt, halt in einer gewissen Weise. Solange bis dann die Menschen wirklich aufstehen und dass sie im Inneren das finden. Wenn sie es genügend finden, dann sprengen sie das sowieso weg. Dann können sie Macht entwickeln, so viel sie wollen, dann wird es nicht halten. Weil was ich heute schon erwähnt habe, es genügen relativ wenige Menschen, wenn sie wirklich die geistige Kraft haben, um auch ganze riesige Institutionen wegzusprengen, im Grunde ihnen Parole zu bieten. Aber es kommt auf die geistige Kraft an, die dahinter steckt. Die muss halt dann wirklich sehr groß sein. Dann genügen wenige. Mein Steiner selber hat gesagt, wenn es 48 wirkliche Anthroposophen gäbe auf der Erde, sähe alles anders aus. Also das heißt, damit meint er 48 Menschen, die wirklich also geistige Kraft entwickeln und die zusammenarbeiten sozusagen, die nicht gegeneinander arbeiten. Und das ist aber fast nicht aufzubringen. Also es ist bis jetzt noch nicht aufzubringen in Wahrheit. Aber das heißt ja nicht, dass es so bleiben muss. Also das ist die andere Seite, dass man nicht unendlich Angst haben muss vor den Institutionen. Die sind gewaltig, weil eben die gewaltigen Widersacherkräfte dahinter stecken und die sind nicht ohne. Also gerade seit der Jahrtausendwende etwa ist der arimanische Schub eh mit den Asuras im Hintergrund gewaltig vorwärts gesprungen. Das ist ein Sprung, wie er lange nicht da war. Also sicher, das hängt zusammen mit diesem Jahr 1998, also die dritte Wiederholung der großen 666, auf die in der Apokalypse hingewiesen wird. Ich kann mich noch erinnern, da ist so viel geschrieben worden vorher in den Zeitschriften, auch in den anthroposophischen, darüber nachher kaum mehr was. Weil die Welt scheinbar immer noch steht, aber die Wirkungen sind gewaltig. Die Wirkungen sind gewaltig und man merkt es vielfach, also bei den Menschen, die um die Zeit kurz davor, kurz danach geboren sind, wie stark da einerseits dieser alemannische Impuls drinnen ist, wie stark aber andererseits die Möglichkeit auch ist, fernab von jeder Konfession, von sonst was, selbstständig den Zugang zum Geistigen zu finden. Es gibt jetzt doch fast nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin überzeugter Alemann-Anhänger, sprich überzeugter Materialist, und das sind fast alle am Anfang einmal, also als Kind natürlich nicht, aber die Schule schafft es dann spätestens, sie dazu zu machen, dass sie gläubige Materialisten sind, also mindestens so gläubig, wie die Menschen Christusgläubig im Mittelalter waren, das heißt bis ins tiefste Innere hinein und sich nichts anderes vorstellen können. Aber wenn da an einem Punkt der Hebel umfällt und da genügt sozusagen, wenn es an der richtigen Stelle ist, ein Steinderl ein kleines, dann bricht aber die Wand um wie nichts und dann sind sie im Geistigen drinnen und finden den Zugang. Also das heißt, wir sind in einer ganz schwierigen Situation heute, dass wir einerseits an massive Mauern des Materialismus anrennen, an geistige Mauern des Materialismus anrennen und müssen sozusagen den richtigen Schlüssel finden, oft ist es wirklich das richtige Schlüsselwort finden, dass wer aufwacht daran und plötzlich ist die Wand nichts mehr. Das ist nämlich überraschend, wie schnell das dann gehen kann. Da geht es dann gar nicht um stundenlang und jahrelang, wenn überzeugen wollen oder sonst, weil das nützt eh nichts, man kann niemand sowas bekehren. Das bringt auch nichts. Er muss es selber einsehen können. Und das Gesunde daran ist, er tut es nicht mehr auf Basis eines unbewussten alten Glaubens. Das kann man nicht rüberretten. Es muss durch den Nullpunkt durchgehen, dann ist es aus der Freiheit. Dann ist es wirklich christlich erst. Also das heißt, sprich, Fazit, die christlichen Kirchen sind noch gar nicht christlich. Und wenn sie es sind, dann lösen sie sich auf, weil dann brauchen wir es nicht mehr in der Form. Ganz einfach. Das heißt nicht, dass sie nicht ihre Aufgabe hatten und wie lange sie sie ausfüllen werden, wird man sehen, wie lange sie sich daran klammern. Aber wenn genügend freie Menschen kommen und die werden kommen, dann werden diese Dinge sehr, sehr schnell weggefegt. Mein Gott, es passieren so viele Weltuntergänge und neue Welten entstehen und die Menschen bemerken es gar nicht oft. Und es ändert sich so viel, kann sich ändern. Ich meine, wenn man denkt, das ist eine Kleinigkeit, ein Kinkerlitzchen dagegen, aber die Sache mit dem Fall des Ostblocks und so, Fall der Mauer oder was, das ist im Grunde über Nacht, sicher hat sie sich vorbereitet, geistig war es längst absehbar, das ist auch keine Frage, aber trotzdem ist es zack, im Grunde über Nacht fast gegangen. Und so kann das in dem Bereich auch gehen.
Für einen Materialisten unglaublich. Für einen Materialisten.
Ja.
Ja. Also so im Nachhinein, wenn wir sagen, ja, das,
ja, ja.
So war das.
Ja, ja.
Unerklärlich.
Unerklärlich. Ja, ja, richtig. Richtig.
Hey, jetzt wollen Sie wieder Zäune aufreißen.
Ja, jetzt sind wir wieder fleißig. Ja, ich meine, das ist die nächste Auseinandersetzung oder die nächste Aufgabe, die wir lösen müssen, wozu wir auch einmal den Herrn Ahriemann natürlich brauchen, um die Sache zu organisieren. Es wird sich nicht aufhalten lassen, dass sich die Menschheit durchmischt. Und es wird sich nicht aufhalten lassen, dass Europa sich sehr starke Gedanken erstens einmal darüber macht, welche Geistigkeit es da leben will, für welche Geistigkeit es da ist. Weil Europa war immer schon, und natürlich Mitteleuropa besonders, da etwas zaghaft in dieser Beziehung. Sagen wir so, der Osten lebt seinen alten geistigen Impuls aus, der Westen lebt seinen geistigen Impuls, seinen materialistischen Impuls aus. Und die haben die Aufgabe und die erfüllen es zu 100% oder zu 150%, weiß ich nicht. Das tun sie einfach. Europa schaut nach links und schaut nach rechts und schaut nach oben und schaut nach unten und weiß nicht, was sich, hat so viel Verständnis eh für alle anderen, weiß nicht, nach wem sie sich richten soll und vergisst auf die eigene Geistigkeit, auf die eigentlich die ganze Welt wartet. Weil es ist nicht umsonst, dass das Christentum dann von Palästina, wo es entstanden ist, sehr schnell nach Europa gegangen ist. Weil dort am meisten schon von der ganzen Geografie der Erde, ne, es hängt da mit der Erdgeografie zusammen. In diesem winzigen Kleinraum, in dieser Vielfalt, in diesem Kleinraum da drinnen, in dieser relativen Abgeschlossenheit von all diesen riesigen Gebilden. Schaut Asien, das, dieses Riesengebilde. Wenn man nimmt Amerika, Nordamerika, Südamerika, dieses Riesengebilde, was ist da Europa? Das ist nichts. Das ist ganz klein und ganz eng. Also da geht es um eine ganz starke Verinnerlichung der Sache und in diesem Inneren eben diesen Geistimpuls einmal verstehen zu lernen, ihn bewusst erfassen zu lernen, eben diesen Christusimpuls. Daher ist ganz klar, wir sprechen vom christlichen Abendland mit Recht. Das hätte nicht in Russland entstehen können, das hätte nicht in China entstehen können, das hätte nicht in Amerika entstehen können. Das ist geistig unmöglich eigentlich. Das heißt aber nicht, dass es nicht von da dann überall aufgenommen werden kann. Aber nicht im Sinne einer Weltherrschaft oder sonst was. Um das geht es überhaupt nicht. Sondern, weil da geht es ja um den einzelnen Menschen. Aber das kann man hier sich erwerben und hier lernen sozusagen. Am leichtesten, am besten lernen im Prinzip. Und wenn wir das versäumen, dann ist es schlimm, wenn wir das zu wenig da erleben. Aber es ist jetzt eine größere Chance fast da als vor 100 Jahren. Trotz dieser äußeren Alemannisierung.
Okay, weil du zuerst gesagt hast, das Durchmischen, nicht? Also Durchmischen war ja immer Europa. Wenn man sich anschaut,
war immer. Na sicher. Na sicher, klar. 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 Ich meine, gerade Europa hat da eine besondere Aufgabe. Durchmischungen gibt es überall, aber gerade Europa hat eine besondere Aufgabe, weil es den Impuls ja weitertragen soll und vor allem bei uns sich auch die alle treffen können und durchmischen können. Also, dass gerade West und Ost da einander begegnet, Nord und Süd einander begegnet. Das nutzt nichts. Also, das heißt, aufhalten werden wir die ganzen Dinge sicher nicht können. Das wird kommen. Wir leben noch dazu im Michael-Zeitalter, dass das Zeitalter der Internationalisierung ist. Und es kann nicht mehr, wird nicht mehr auf Dauer funktionieren. Da gibt es jetzt irgendwelche Völker, die leben halt da in ihrer Mentalität, die leben in ihrer und in ihrer, ohne sich im Grunde verständigen zu können darüber. Und nicht miteinander zu können, das wird nicht mehr gehen. Heute kann ich nicht mehr sagen, weit weg interessiert mich nicht mehr. Das ist kein Thema, das sozusagen zu debattieren ist, weil das ist einfach ein Faktum, dass das auf uns zukommt. Die Frage wird nur sein, wie gehen wir damit um? Das ist die einzige Möglichkeit. Das wird nicht darauf ankommen, ob uns das passt oder nicht.
Und
kann, also diese Aufgabe kann nicht unbedingt nur mit dem geografischen Ort zu tun haben, oder? Weil so wie es jetzt ausschaut mit der demografischen Entwicklung, ist es eher so, dass das, was zumindest ethnisch gesehen in Europa war, früher oder später ja verschwinden muss. Weil sonst
ja, nein, du meinst ja gerade geografisch, ist nicht ethnisch gemeint. Ist es eben gerade nicht gemeint. Es hängt mit der Geografie zusammen, mit der Äthergeografie. Eben gerade von Europa, von Mitteleuropa insbesondere. Die Erde ist eben kein gleichmäßiger Ort. Es können gewisse geistige Entwicklungen an bestimmten Orten am besten, wie soll ich sagen, das Licht der Welt erblicken. Wenn es einmal dann da ist, dann kann es überall passieren. Aber es sind gewisse Dinge, so wie die Inkarnation des Christus nur dort in Palästina geschehen konnte. Nicht am Nordpol und nicht am Südpol, na gut, da war es ein bisschen frischer, aber auch nicht in Asien oder nicht in Amerika, weil kann man sagen, ja, warum ist er nicht in Amerika gekommen? Kann ja sein, dass, warum geht er nicht nach Seattle, hat zwar damals nicht so geheißen, aber warum hat er sich nicht dort inkarniert? Als Indianerhäuptling, ist doch ungerecht, warum geht er da ins Judentum? Oder warum nicht irgendwo in der sibirischen Steppe oder... Das hängt mit der Äthergeografie zusammen, dass das an ganz bestimmten Punkt der Erde im Grunde möglich ist, als Startimpuls.
Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt von Sörmer reden, aber ja. Was ich gemeint habe, ist eher so, dass die sozialen Umbrüche, die jetzt in Europa sich schon anbahnen, eher dazu führen werden, dass halt das ethnische Europa in dem geografischen Gebiet eher, wie soll man sagen, auswandern wird eher. Ja? Habe ich das denn den Eindruck? Weil jetzt die sozialen Spannungen zwischen den Schichten so groß sind.
Ja.
Und jetzt aber eher noch unter einer Decke des Stillhaltens eher noch gehalten werden. Ja. Das wird in der nächsten oder spätestens in der übernächsten Generation aufplatzen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so dann so weiter bleibt, dass die Geburtenraten der ethnischen Europäer sozusagen so niedrig bleibt und die der Zugewandten so hoch. Und dann bleiben aber die sozialen Konflikte schön unter der Decke, das kann man nicht vorstellen.
Ja. Naja, nein, das, ich mein, es werden natürlich, ich mein, wie in allen sehr stark arimanisierten Kulturkreisen, und Europa ist das natürlich auch, sinken die Geburtenraten der dort Stämmigen zunächst. Nur bei den Zuwanderern geht es innerhalb zwei, drei Generationen genauso zurück. Die werden genauso ergriffen davon. Das,
wenn sie es überhaupt dorthin schaffen.
Wenn sie es überhaupt bis dorthin schaffen, ja. Ja.
Das ist aber das nächste Problem dann. Weil dann die Systeme, die werden sehr wohl auch durch diese sozialen Ungleichheiten,
ja,
schlechte Verteilung von Vermögen und so weiter, auch genauso bedroht. Und derzeit leben aber alle von dem System.
Ja, natürlich. Ja. Naja, sicher, ich meine, das ist ja die große Herausforderung, dass da eigentlich was passieren müsste. Also gerade da, also das ganze soziale Leben müsste anders organisiert werden. Das ist der Punkt, das ist überfällig. Ich meine, das war ja letztlich die Idee der Dreigliederung damals. Ich meine, nur man müsste sie weiterdenken, mit Sicherheit eben auf die heutige Zeit, weil es sind 100 Jahre später und es sind eben noch ganz andere Probleme dazugekommen. Da ist vieles notwendig.
Aber wie kann sowas ausschauen, diese Aufgabe Europas in der Zukunft, unter diesem Vorzeichen?
Kreativität, Marc.
Ja, Kreativität, sicher. Ich meine, wir haben uns noch nicht ganz gelernt, mit dieser Durchmischung umzugehen, die ja eigentlich total positiv wäre,
auch ja,
für uns und für uns.
Ja, sicher. Naja, es ist aber natürlich, ist auch wahnsinnig schwierig. Ich meine, das müssen wir lernen, weil da braucht in Wahrheit jeder sehr viel Selbsterziehung, weil ich meine, sofern es, wie soll ich sagen, gebildete, kultivierte Leute sind, wird es leichter gehen. Das, realistisch gesehen sind es nicht alle. Ich meine, es sind einfachere Leute, die halt auch da wie dort ihren Egoismus oder einfach nur ihre Gewohnheiten ausleben. Und die sind oft sehr unterschiedlich. Das nutzt nichts. Und was im Leben am meisten Schwierigkeiten macht, sind die winzigen Kleinigkeiten. Das Schwierige ist nicht, ob der Moslem ist oder ob der Christ ist oder ob der sonst was ist. Und das ist die Art, wie er da reinschaut, und das ist die Art, wie er gewisse Dinge, alltägliche Dinge macht. An dem spießt er sich am allermeisten. Ich meine, daneben kommen die abstrakten Ängste, die geschürt werden. Das ist auch klar, also das Missverstehen, das ist. Aber es sind die alltäglichen Gebräuche, die, wo sich's dann in der Praxis spießt, wo man dann noch wenn's mit so einem Zahn bist, noch 3 Monate am liebsten würgen test. Weil der eben einfach seine Zahnpastatuben nicht zumacht und Ding daneben oder das Glas dreckig stehen lässt und der andere ist halt ein pedanter, sauberlicher und die meisten Südländer sind es nicht und an dem spießt er sich. Und das bist gezwungen, mit dem zusammenzuarbeiten. Und kannst jeden Tag immer das, was der nicht macht, tun. Und nein, er hat es eh gemacht, aber wie? An diesen Dingen scheitert dann vieles.
Wir sehen, wie anpassungsfähig wir sind.
Ja, aber ja,
das
aber
ist da genau das, was ich auch in Frage stelle.
Ja,
aber nicht mit positivem Ausgang. Also ich glaube eher, dass die Schrauben, die jetzt schon sehr halt, also, zugedreht sind, nur fester angehen.
Ja. Ja, aber.
Aber wie lang?
Naja, die Zeit lang. Meiner Meinung nach bis zur Explosion.
Ja, aber es geht schon, da geht es eben aber wirklich darum, ob wir diesen Christusimpuls oder sprich diesen geistigen Impuls, dass wir wirklich aus der Freiheit heraus eben tätig werden, der überwindet das. Weil der kann damit umgehen, der hat kein Problem damit. Der kann völlig seine eigenen Sympathien und Antipathien und Gewohnheiten eben im Griff haben. Das ist das Problem. Das Problem liegt ja daran, dass wir mit dem nicht umgehen können. Weil ein Mensch, der aus der weiß ich nicht, moralischen Intuition heraus tätig ist, der kann damit umgehen. Aber wenn ihm das eigentlich normalerweise fürchterlich auf die Nerven geht, er kann damit umgehen. Und er wird einen Weg finden, wie er damit umgeht, weil er weiß, ich kann nicht den anderen ändern. Ich kann aber meine Art ändern, damit umzugehen. Und die hat keine Grenzen, diese Art an mir zu ändern. Und es kann dann nie daran scheitern, an meiner Antipathie, an meinen anderen Gewohnheiten oder an sonst was. Aber das ist eine große Vorgabe, das ist eine Riesenlatte natürlich. Aber ich meine, da fängt das eigentlich Christliche an, dass ich mit dem leben kann. Und ja, das heißt nicht, dass ich immer der gut Deutsch, der Trottel bin. Zu einem Teil wird man es vielleicht sogar sein, weil ich sage, gut, der will das Glasl nicht waschen, er macht es nicht, mach's halt ich, weil ich will, dass es sauber ist. Aber dann bin ich mir bewusst, ich will das. Der will es ja gar nicht, dem ist das völlig egal, der trinkt am nächsten Tag aus einem schmutzigen Glasl genauso. Mich stört's eigentlich. Weil ich finde, das passt halt in unserer Kultur nicht oder sonst was. Ja, dann mache ich es selber. Ende. Weil mir auch bewusst ist, dass ich den vielleicht ein ganzes Leben lang nicht ändern kann, wenn das so tief drinnen sitzt. Und,
außerdem ist das ja auch übergriffig.
Ja, natürlich.
Das ist zutiefst unmoralisch eigentlich.
Ja.
Wenn man genau schaut.
Im Prinzip ja, aber es ist natürlich schwierig. Oder, ich meine, ich sehe das ja, schau, nur da gehen gewisse Bezirke bei uns, lebt dort als sozusagen unsrig auf gut Deutsch. Daneben ist auch mal jetzt bei halb bis 5 in der Früh, du musst um 5:30 aufstehen und bist nicht einmal noch eingeschlafen, weil die sich eh nur unterhalten. Ich habe das eine Zeit gehabt, wie ich im 9. Bezirk gewohnt habe. War eine herrliche Gegend eigentlich, aber ich habe hinten dann so einen Lichthof gehabt, daneben waren Nachbarn aus Serbien oder wo die waren. Ja, das ging bis 4 in der Früh, man hat sich jedes Mal gedacht, das muss ich die Polizei holen. Na, aber die haben eigentlich nur gesprochen miteinander, nicht gestritten, überhaupt gar nicht. Weil da haben wir gedacht, das gibt's ja nicht, bringen sie sich jetzt um. Na, die haben nur gesprochen. Und ich bin eh ein Nachtmensch, aber ich habe Kopfstände gemacht. Und irgendwann wird man dann sehr leicht aggressiv. Dann irgendwann sagt man, das halte ich nicht mehr aus, das geht einfach nicht. Und also da gehört sehr, sehr, sehr viel Selbsterziehung dann dazu. Dann kann man bis zu einem gewissen Grad damit umgehen. Und, und, Und die anderen sind ja auch trotzdem auch entwicklungsfähig. Das ist ja nicht so. Jeder, der den Impuls ergreift, und darum kommen sie ja letztlich eigentlich her, dass sie das auch lernen. Und in diesem Sinn kann jeder Christ werden, unter Anführungszeichen, dass er diesen göttlichen Funken in sich wirklich ergreift und aus dem heraus tätig wird. Dann kommt er über alles, über jede kulturelle Vorgabe, über jede ethnische Vorgabe, über alles hinweg, weil das kommt rein aus dem Zentrum heraus. Und solange das nicht kommt, gibt es sicher keine Verträglichkeit, sondern gibt es Mord und Totschlag letztlich. Es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Wir sind jetzt an der Grenze, weil die Entwicklung wird es erzwingen, dass diese Menschen aufeinander prallen. Von den entferntesten Kulturkreisen. Wir sind jetzt mittendrin. Eine
jahrtausendlange Toleranz mit ihren Nachbarn.
Ja.
Ja, also auch das können wir von ihnen lernen.
Ja, ja.
Es ist gewohnt, dass der halt Wirbel macht oder kraftvoll ist. Man kann sie auch sehen, das ist Kraft.
Ja, ja, natürlich, ja, ja. Aber es ist für uns nicht leicht, vor allem natürlich, weil jetzt wir sind gewohnt, eben halt sehr individualistisch zu sein. Wir brauchen unseren Freiraum, unser Ding und seine Ruhe und die Abgeschlossenheit, um zu sich selbst zu finden. Wir müssen halt jetzt da irgendwo natürlich lernen, mitten im größten Trubel drinnen zu stehen und auch da zu sich selbst zu finden, nicht irgendwo fern in der Ruhe der Natur zu sitzen und in sich zu gehen und sich zu finden, sondern mitten auf der, also in Mariahilfer Straße ist eh nichts mehr los, aber
auf der Theaterprobe oder bei der,
ja, wo auch immer, egal wo, egal wo. Ich meine, da haben wir viel zu lernen. Und wenn man jetzt den ganzen Schulungsweg Steiners nimmt, jetzt allein die Nebenübungen oder sonst was, wenn man die konsequent macht, dann hilft das einfach im praktischen Leben an so vielen Dingen. Da braucht man an nichts glauben, an gar nichts, da brauche ich nicht einmal sonst Steiner lesen. Wenn ich das ganz pragmatisch mache, durchziehe, ändert sich das Leben komplett, wenn ich es wirklich durchziehe. Und da sind so viele Dinge, die vorher schwierig waren, sind plötzlich überhaupt nicht mehr schwierig. Weil ich mich in der Hand habe. Das ist der Punkt. Die Dinge scheitern alle daran, dass die Menschen sich selbst nicht in der Hand haben. Christlich heißt nicht Macht über andere ausüben, aber die Macht über sich selbst haben. Und nach außen hin völlige Ohnmacht im Grunde. Ich erzwinge nichts. Ich zwinge niemand, irgendwas anders zu machen. Aber mich habe ich in der Hand. Und mich reißt nichts mit. Ich meine, das ist halt ein ferner Fluchtpunkt, keine Frage. Da müssen wir uns anstrengen.
Und das Tröstliche ist halt, dass man jeden Tag wieder anfangen kann.
Ja, 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 absolut. Absolut. Aber dort geht's hin. Und das darf man nicht unterschätzen. Da steckt eine immense Kraftquelle drin, mehr als da im Physischen drin eine Kraftquelle steckt. Also das ist das Geheimnis dieses göttlichen Funkens, wirklich, der eingezogen ist in den Menschen und den wir zur Verfügung haben. Und nur der kann damit fertig werden.
Was sagst du?
Ich warte noch. Ja. Ich wollte noch zurück, also zur Aufgabe Europas nicht.
Ja.
Also ist eigentlich Europa bereit schon dafür, was jetzt passiert? Weil ich denke, das Ganze, was
ja,
diese Flüchtlinge, es ja, gibt ja diesen Kampf, also ich ja, kriege eigentlich nur um Rohstoffe, nicht?
Ja, ja, natürlich.
Darum kommen sie ja jetzt.
Ja, ja, natürlich. Natürlich, ja, ja. Natürlich. Das ist ganz klar. Ich meine, das sagt ja nur, dass die westliche Welt im Wesentlichen an dem ganzen Unglück nicht unschuldig ist. Eben also mehr als schuld ist. Und ist schon klar, dass natürlich jetzt einseitig Europa dafür büßen muss, unter Anführungszeichen. Na, aber es ist schon auch damit verbunden, die geistige Aufgabe. Weil,
ja, aber ist jetzt nicht zu früh, wird jetzt nicht durch diese.
Eigentlich ist es fast schon zu spät. Ich meine, es ist eine Aufgabe, die Europa eigentlich schon im 20. Jahrhundert gehabt hätte. Und im 20. Jahrhundert ist vieles, das 20. Jahrhundert war Katastrophe im Grunde, von A bis Z Von A bis Z war es eine Katastrophe. Und ist halt nicht verwunderlich, ich meine, Steiner spricht halt ja von 1900 beginnt das lichte Zeitalter und wo Licht ist, ist immer viel Schatten und der Schatten hat sehr überwogen. Und es hat angefangen nicht einmal, aber das erste große Symptom war der Erste Weltkrieg, der in den Zweiten übergegangen ist. Im Grunde ist das auch ein großer Weltkrieg. Und nachher war der blankeste Materialismus da, hat sich breit gemacht, dann eh noch das, was in Ex-Jugoslawien sich abgespielt hat, das darf man ja auch nicht vergessen, was da noch gegen Ende des 20. Jahrhunderts an einer gewaltigen negativen Kraft da drinnen war. Das nehmen wir vielleicht nicht so wahr, weil wir es halt nicht ganz so ausbaden mussten, sondern nur zugesehen haben, aber das war ja auch ganz, ganz schlimm. Und da ist also die geistige Entwicklung nicht sehr viel weitergegangen in Europa. Und dann kam mit 98 eben und Folge dann also so mit Jahrtausendwende eben diese ganz starke Welle der Arimanisierung, die wirklich nämlich Dinge, vorher war der Materialismus und dieses materialistische Denken noch, da gab es immer noch irgend so einen Gefühlsunterton, der sagt, es gibt was anderes und zumindest bei vielen Menschen. Es ist ein praktischer Materialismus gewesen, aber jetzt ist es bei vielen eine völlige Selbstverständlichkeit, das ist ein absolut fixer Glaube. Aber wie gesagt, das ist die andere Seite davon, ist, wenn das umfällt, die Mauer, dann sind die gerade die am allerbesten und am allerselbstständigsten drinnen sind im Geistigen. Aber jedenfalls der arimanische Schwung ist ganz, 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 ganz gewaltig. Das muss uns bewusst sein. Und der wird natürlich weitergehen. Auch durch die ganze Technisierung. Und wir werden das nicht aufhalten können. Ich meine, die Horrorvisionen, die noch heute erzählt werden, werden Wirklichkeit werden und es wird noch schlimmer werden. Ich meine, das ist gar keine Frage, dass man irgendwelche Chips oder irgendwas implantiert werden, dass der Mensch wird ein Wesen werden, das halb Computer, halb Mensch ist. Wir werden das integriert kriegen. Ich weiß nicht, ob es wir noch, ja, wahrscheinlich werden es manche von uns neu erleben.
Es gibt ja diesen alten Metropolis.
Ja. Fritz Lang, ja. Menschen. Ja, ja. Das wird kommen, das wird ganz selbstverständlich kommen. Ich meine, wir werden nicht mehr da vor so einem Ding sitzen, wir werden das mental abrufen über irgendeinen Chip oder was. Das heißt, wir werden vollkommen integriert sein in irgendein Netz. Und dem wird man sich gar nicht entziehen können, weil das wirst mit der Geburt eingepflanzt kriegen und da wird keiner fragen. Und wenn du dich dagegen wehrst, dann bist du unmoralisch sozusagen, weil du damit den ganzen Betrieb störst. Dann bist du ein Außenseiter, ein Rebell, das wirst du nicht entziehen können.
Glaubst du, dass das auf der ganzen Welt sein wird?
Es ist zu befürchten. Es wird sich wahrscheinlich kaum mehr irgendein Fleckerl raushalten können.
Ich habe auch so den Eindruck, weil die Richtung geht in Privatisierung, also die Staaten wird es nicht mehr geben, nur mehr große Konzerne. Und da landest du dann in einem Konzern als Inventar. Also bleibt da gar nichts anderes über.
Weil ich mit das Gefühl habe, dass, also immer kann ich nur ein Beispiel nennen, wo ich das wahrnehme, es gibt sicher andere, ja, aber Russland zum Beispiel geht ziemlich stark den Weg weg von Paradigmen, typischen Paradigmen des Westens. Also vom Materialismus schon mal gesehen.
Ja.
Bei der Angelobung Putins war es zum Beispiel so, dass er als oberstes Staatsziel die Spiritualität genannt hat. Dann sind sie dabei, jetzt um weniger abhängig zu sein vom westlichen Finanzsystem, orthodoxes Finanzsystem einzuführen, überall zu langfristig, wo jetzt dann moderate Zinsen da sind, die halt nicht unbedingt marktabhängig sind. Dann, was war das nächste? Ich weiß es nicht mehr so genau.
Ja.
Für eigene Wege. Ja?
Nein, ist schon richtig.
Biologische Landwirtschaft wollen sie forcieren. 2017 wird das Jahr der biologischen Landwirtschaft in Russland. Und sie wollen der weltgrößte Produzent von biologischen Lebensmitteln werden.
Ja.
Also,
ja.
Kann man es schwer vorstellen, dass die jeden Blödsinn mitmachen? Also,
ja, es wird sicher eine andere Entwicklung auch geben. Und die ist ja möglich. Ich meine, das heißt nicht, dass sie nicht beides weltweit überschneiden wird. Und das wird wahrscheinlich sogar das Gesunde sein irgendwo. dass beides da ist, überall an jedem Ort.
Die praktisch. Geht in August dann weiter.
Ja, ja, richtig. Wobei das dann aber daraus auch eine globale Kultur werden wird, ja, natürlich. Und also sicher, das will ich doch stark hoffen, dass sich was anderes noch dazu entwickelt. Aber deswegen wird sich so, wie sich die Elektronikheit bis ins Negativ verbreitet, eben manche Dinge auch weltweit trotzdem verbreiten. Das ist halt auch in Sibirien im letzten Dorf dann finden wirst.
Der braucht durch die Gewaltbereitschaft des Westens nicht.
Ja, auch, natürlich. Ich meine, es wird da eine gewisse Notwendigkeit sein, also um das Überleben der Menschheit zu sichern. Es wird beides dazugehören, weil es immer in dem Sinn zurück zur Natur im eigentlichen Sinn funktioniert ja auch nicht. Das geht auch nicht. Also es ist
zurück zum Geist wäre schon.
Zurück zum Geist wäre.
Also dasselbe, was wir jetzt reden, wenn ich das poetisch ausspreche,
ja,
dann sage ich: Der Abgrund ist offen, aber der Himmel ist genauso.
So ist es, ja.
Und jetzt
so ist
stehen
es.
Wir.
Ja, ja, so ist
und
es, ja, ja.
Wir haben doch auch die Möglichkeit, uns entweder dahin,
ja,
oder
ja,
dahin, oder auch nach innen oder nach außen zu wenden.
Absolut, ja, ja.
Und da unsere Erfahrungen.
Ja, absolut, absolut. Wir können umso höher hinaufsteigen, eigentlich je tiefer wir auf der anderen Seite hinunterblicken zumindest. Das heißt nicht, dass wir bei allen eben unten stehen bleiben müssen, aber wir müssen uns dem stellen irgendwo.
Es ist so unübersehbar, dass
man
gar nicht mehr anders
kennt. Ja, eh nicht, nein. Also das ist der Punkt. Naja, in diesem Sinne werden wir dann am Samstag uns wieder ins Inferno stürzen.
Samstag
stürzen wir uns wieder.
Wo
eh wieder da.
In der
Einmannsschule, ja. Mhm. Damit man's.
Wie viel Uhr?
19 Uhr.
19 Uhr.
19 Uhr.
Gut. Ja. Ich habe nur
Wir haben nur eine jetzt.
Nur eine?
Nur eine, ja. Wir haben es nicht schon vor Weihnachten gemacht. Ich meine, es werden dann wieder welche kommen. Es ist ja jetzt erst der erste Teil. Es ist erst das Inferno. Also.
Der erste Teil kommt nochmal.
Jetzt kommt einmal der erste Teil noch einmal.
Und dann kommen wir noch
hin. Dann müssen wir weiter tun mit Purgatorio und Paradiso und denke, dass wir dann irgendwann einmal Gesamtaufführung haben werden. Aber es ist jetzt das Inferno, sind 3 Stunden ungefähr. Also das heißt.
Nachher im Ausland kannst du es dann anschauen.
Die anderen werden wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden, weil das Inferno ist das längste eigentlich. Das
Mysteriendrama in Hamburg
M1.
M1.